Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der Stadt.
Liebe Kinofrau.
Stockbrot und Dosenbier.
Schönen guten Abend, Siegel.
Ah, jetzt geht das Mikrofon. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr noch Bock?
Was ist denn mit dem Intro schiefgelaufen?
Okay, du bist nicht 50 Cent und ich bin nicht Eminem, aber das war voll lame, ehrlich gesagt. Ein bisschen bist du 50 Cent.
Es ist spät.
Dass die Menschen... Habt ihr noch Bock? Aha. So, dann jetzt mal das richtige Intro laufen lassen, bitte. Schön, dass ihr da seid. Der Bass war böse hier unten.
Ja, wirklich schön, dass ihr da seid. Ich war heute sehr, sehr aufgeregt, eben weil wir nach einem anderen Podcast auftreten, weil man nicht wusste, wer ist hier im Publikum für die anderen. Es sind genug Leute hier, die uns auch hören wollen. Ich habe das Pärchen da vorne gesehen mit den Leopardenmänteln. Da wusste ich, die Assis, die gehören zu uns, aber sonst waren wir... Ich mag euch, ich finde euch geil auf jeden Fall. Aber sonst ist das alles so größtenteils anonym und wir wussten nicht, wer ist jetzt wegen uns hier, wer will Aktenzeichen Paranormal hören. Das sind ja schon auch so ein bisschen verschiedene Konzepte. Aber ja, schön, dass ihr alle geblieben seid, keine Massenflucht eingesetzt hat in der Pause. Das ist schon mal großartig.
Und ich hoffe, liebe Leute, dass ihr nicht in den Schlossback gepieselt habt. Wahrscheinlich wart ihr alle auf dieser unheimlichen Toilette und das tut mir wirklich leid.
Ich wollte es gerade sagen, mein Kritikpunkt an Aktenzeichen Paranormal, ihr redet von ewigen Stollen und den gruseligsten Ort in Siegen, diese scheiß Toilette da hinten, habt ihr nicht erwähnt. Das ist so.
Es ist eine tödliche Kombination, würde ich sagen. Der mit schönste Spot hier in der Stadt, aber so eine Toilette passt nicht so richtig. Ja, achso, übrigens, buenas noches an die Spanish Community hier im Haus. Hallo.
Das ist immer gut, wenn man so einen internationalen Podcast-Partner hat, dann zieht er auch so ein bisschen die verschiedenen Communities an, ne?
So sieht's aus.
Heißblütiger Latino. Ich muss hier gerade meine Notizen ordnen. Das ist nämlich der Blog, in dem die Sachen für heute stehen, aber wo auch aus meiner letztes Jahr beendeten Ausbildung noch irgendwelche Sachen drin sind. Das heißt, ich könnte euch jetzt auch was erzählen zu der Gehirnfunktion. Aber da sind wir für heute. Ja.
Aber Fabiano, bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht was überlegen. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um die Folie zu switchen.
Ich habe auch noch was überlegt. Das habe ich nicht mit dir abgesprochen, aber ich habe Skills, von denen du nichts weißt, obwohl wir uns schon so lange kennen.
Paragliding.
Nein.
Sondern?
Spontanhypnose. Das haben wir eben hier erlebt. Das hat eine junge Frau vorgemacht. Das war großartig. Ich habe das bei euch allen auch eben gemacht, ohne dass ihr es gemerkt habt. Und wenn ich schnipse, dann applaudiert ihr bitte. Ja? Das ist dann.
Das probieren wir doch mal aus.
Das fühlt sich gut an, auf jeden Fall.
Ein Naturtalent. Ja, liebe Leute, ansonsten seht ihr gerade schon hinter uns, wir sind heute nicht zu zweit auf der Bühne. Wir brauchen noch eine dritte Person. Wir brauchen eine Person, eine Assistentin oder ein Assistent oder wie auch immer. Eine Person, die bereit ist, uns zu unterstützen. Nicht die ganze Zeit, keine Sorge, nur mal kurz. Und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen, ich verrate das noch gar nicht, ehrlich gesagt. Gibt es Freiwillige? Ich sehe so gar nichts hier.
Ich glaube, da hinten gehen viele Hände hoch. Ich sehe die ersten drei Reihen oder so. Ach, da. Ja, traumhaft.
Okay, warte.
Ich hatte von der Leoparden-Bademantel-Fraktion mehr erwartet, muss ich sagen.
Ich ehrlich gesagt auch.
Aber
magst du einmal nach vorne kommen? Du...
Du gehst nicht mit diesem Mantel heim nachher, das weißt du, ne?
Könnt ihr das dritte Mic einmal anmachen, bitte?
Hi.
Perfekt. Also, Security, das ist kein Maschinengewehr. Das ist eine Super 8-Kamera. Leider haben wir ein außerordentlich schlechtes Licht für sowas. Das macht aber nichts. Könntest du dir, wie heißt du eigentlich?
Ich heiße Sina.
Einmal kurz einen Applaus für Sina. Sina, könntest du dir zwei Dinge vorstellen? A, dass du uns ein wenig mit dieser Super 8 Kamera begleitest. Du musst aber, weil das Licht so schlecht ist, quasi immer ins Licht filmen, sonst ist es schwierig. Ich würde dich jetzt gleich mal kurz einweisen, während der Fabian weiter Hypnose probiert. Okay? Das zweite ist, am Ende der Show haben wir so eine kleine Verlosung und dann bräuchte ich auch nochmal deine Hilfe. Wärst du bereit? Cool, alles klar. Fabian, erzähl mal bitte 2 Minuten irgendwas und ich leg das Mic mal kurz weg.
Okay, ja. Ich möchte mich kurz bei den Leuten bedanken, die sich eben gemeldet und ihre Geschichten erzählt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein paranormal interessierter Mensch. Ich bin da eher nüchtern veranlagt, aber es hat mich schon bewegt, was ihr erlebt habt und was ihr erzählt habt. Und ja, vielleicht gibt es dann doch mehr auf der Welt, als wir so uns erklären können und wissen. Und ja, es war auf jeden Fall stark, dass ihr uns diese Einblicke gegeben habt. Vielen Dank. Ansonsten bin ich gerade ganz schlecht darin, irgendwas zu erzählen, während Daniel da, ich höre mit einem Ohr da hinten zu, eben mein 50% meiner Gehirnleistung sind noch auf der Toilette da hinten, da habe ich auch Stimmen gehört, wie andere Leute in Stollen, ich weiß es nicht. Das Schlimme ist, ich liebe Siegen, ich bin gerne Siegener, aber als ich vor, weiß ich nicht, 25 Jahren regelmäßig hier im Schlosspark Alkohol konsumiert habe, da sah diese Toilette schon genauso aus und verdammte Scheiße, man kann die auch einfach mal renovieren. Ja. Und er ist immer noch am Erzählen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das hier nicht so richtig. Er ist fertig. Applaus für Daniel.
Merci. Ja, liebe Leute, das mit dieser Super 8 Kamera hat so eine gewisse Historie. Fabian, kennst du die eigentlich?
Nee.
Möchtest du wissen, wo ich sie erworben habe?
Erzähl.
In Paris, am Flohmarkt. Und vielleicht kennt ihr das. Man geht zum Flohmarkt, wir gehen heutzutage nicht mehr oft zum Flohmarkt, aber wenn man zum Flohmarkt geht, hat man manchmal, aber auch nur manchmal, eine Idee, was man gerne kaufen würde. Und ich bin damals zum Flohmarkt gegangen, also ich habe da studiert und auch nicht lange, aber leider viel zu kurz, aber es war eine schöne Zeit und ich hatte Bock, mir eine Super 8 Kamera zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, so Paris, Film, geil, hier brauche ich eine Super 8 Kamera. Und dann bin ich so 2 Straßen weiter von dem Spot, wo ich gewohnt habe, in Belleville war das, weitergegangen und da war so eine Dame, die hat diese Super 8 Kamera verkauft. Ich hatte aber keine Kohle dabei. Also habe ich sie darum gebeten, mit sehr schlechtem Französisch, können Sie diese bitte reservieren für mich? Ich hole die 100%ig, auf jeden Fall. Und hat sie gemacht tatsächlich. Sie hat mir hinterher erklärt, jemand anders wollte sie kaufen. Das heißt also, es ist schon für mich eine besondere Kamera und ich hoffe, dass die Aufnahmen einigermaßen cool werden, denn so ein alter, nostalgischer Look, ich finde, das passt gut zum Open-Air-Kino.
Spoiler werden sie nicht, weil die Qualität wahrscheinlich das überhaupt nicht hergibt. Aber es ist eine coole Idee. Ich find's total geil.
Danke.
Das sind so diese kreativen kleinen, wie soll ich sagen, liebevollen Einwürfe, wegen denen ich dich einfach so mag.
Was hast denn du eigentlich erzählt, während ich mit Sinan gequatscht habe? Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen.
Ich habe über die Toilette gelästert. Das ist
okay.
Aber wir wechseln das Thema weg von dem einen True Crime baulicher Art hin zu richtigem True Crime, würde ich sagen.
Okay.
Ich muss jetzt mal mich mit den Folien orientieren. Kannst du mal weiter folieren? Ach ja, sehr gut. Mach noch eine weiter, bitte. Da sind wir heute in Skidmore, einem kleinen Dorf in Missouri in den Vereinigten Staaten. Missouri, der 20. größte Staat der Vereinigten Staaten, etwa halb so groß wie Deutschland, allerdings nur mit 6 Millionen Einwohnern und dementsprechend Skidmore auch ein Ort mit einer überschaubaren Einwohnerzahl, aktuell 245, zum Zeitpunkt der Aufnahme könnt ihr ja an dem Schild ablesen, wie viele da gewohnt haben. Ist auch ein bisschen dämlich, weil wenn da jemand stirbt, musst du dieses scheiß Schild wechseln. Oder wenn jemand zuzieht, ich würde einfach immer aus der Nachbargemeinde immer wieder zu und wieder wegziehen, einfach nur um die zu ärgern, aber...
Du bist auch so ein bisschen Bart Simpson.
Ja, wie auch immer, ihr könnt euch vorstellen, in Skidmore passiert nicht so viel und dennoch ist es ein Ort, der ja schon häufiger mit True Crime in Verbindung den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat und deswegen möchte ich erst ein Bild von dieser Ortschaft zeichnen, bevor wir in den Fall einsteigen und ein bisschen erzählen, was da so passiert ist und woher man den kennen könnte in der True Crime Community. Hast du noch Fragen oder hast du irgendwelche Anregungen?
Nee.
Okay.
Leg mal los.
Das erste Mal taucht Skidmore im nationalen Bewusstsein der Vereinigten Staaten auf im Jahr 1981, am 10.07.1981. Da wird Ken McElroy erschossen, damals 47 Jahre alt. Und der ist der Bart Simpson der Stadt gewesen. Vielleicht nicht ganz der Bart Simpson, vielleicht noch was Schlimmeres, denn der ist einfach bekannt wie ein bunter Hund. Der hat die Stadt quasi tyrannisiert. Der hat als Kind schon angefangen zu klauen, die Schule zu schwänzen, andere zu verprügeln und hat das dann im Alter fortgesetzt und ja, genommen, was er wollte, gestohlen, was er wollte, verprügelt, wen er wollte, Prügeleien angezettelt und auch missbraucht, wen er wollte. Und er war jetzt nicht so der allerbeliebteste Mensch, kann man daraus wahrscheinlich ableiten. Und ja, er hat etwas getan, was richtig widerlich ist. Er hat auch minderjährige Mädchen missbraucht und die dann, wenn seine Taten aufzufliegen drohten, geheiratet, damit die nicht mehr aussagen müssen vor Gericht. Und so.
Wie oft hat er denn geheiratet?
3-mal.
Okay.
Ja. Und so ist er auch an seine letzte Ehefrau, Treen, gekommen, die mit ihm in seinem Pickup-Truck saß, als er am 10.07.1981 erschossen wurde, auf offener Straße in seinem Pickup-Truck. 60 Zeugen zählte die Polizei später, keiner wollte eine Aussage machen oder irgendwas gesehen haben, auch seine Frau übrigens nicht, das spricht für seine Beliebtheit. Auf jeden Fall, da ist dieser Ort Skidmore das erste Mal so über die Grenzen Missouris in den Vereinigten Staaten in den Nachrichten aufgetaucht. Das war ein Riesending damals und ja, so ein Fall, den ich immer noch sehr, sehr spannend finde, dass da so ein Mensch das ganze Dorf tyrannisieren kann und das Dorf stillschweigend beschließt, ihn abzumurksen, was in dem Fall vollkommen angemessen ist, denke ich. Das letzte Mal tauchte der Ort in den Nachrichten auf 2004. Da gab es den Fall Bobby Jo Stinnett, eine Hundezüchterin, die ja schwanger war im 9. Monat, mit ihrem Mann Hunde gezüchtet hat und die dann von einer Kundin, die vornehmlich da war, um sich Hunde zu kaufen, überfallen wurde. Diese Frau erwürgte sie und, wie soll ich sagen, entnahm das Baby mit einem Fleischermesser aus ihrem Körper, weil sie selber gerne ein Baby haben wollte. Sie hatte eine Schwangerschaft vorgetäuscht seit Wochen, obwohl sie eine Vasektomie hatte vor Jahren, aber auch ihr Mann und auch ihre Nachbarn glaubten ihre Schwangerschaftsgeschichte. Und so stahl sie dieses Baby, was dann später lebendig bei ihr gefunden wurde. Sehr, sehr tragische Geschichte. Diese Bobby Jo Stinnett, die Mutter, die natürlich verstorben ist bei der Entnahme des Babys, ist eine Cousine des Menschen gewesen, über den wir heute primär sprechen, der im Mittelpunkt unserer heutigen Geschichte steht. Also ihr seht, Skidmore ist relativ klein, aber relativ blutig. Da lastet ein dunkler Schatten über dieser Stadt. Da würden jetzt die Leute von Aktenzeichen Paranormal wahrscheinlich auch irgendwelche Stollen finden, wo irgendwelche Stimmen mit ihnen sprechen.
Ja, üble Kombination auf jeden Fall. Also ein ganz schöner Fluch, würde ich sagen, der da auf dieser Familie hängt.
Speziell dieser Fall mit der Entnahme des Babys, der ist natürlich extrem hart. Deswegen habe ich den auch jetzt nur am Rande angerissen und wollte ihn jetzt hier nicht erzählen, weil das dann doch zu harter Tobak ist. Ich muss dazu sagen, Live-Shows sind immer furchtbar. Ich suche mir immer irgendeinen Fall aus, dann denke ich, ist der Fall gut genug für eine Live-Show? Dann kommt Daniel, setzt mir irgendeinen Floh ins Ohr, dann schmeiße ich wieder alles um und letzten Endes habe ich irgendwie 12.000 Fälle für heute vorbereitet. Und Daniel wollte unbedingt einen Cold Case haben, also sind wir jetzt hier bei einem Cold Case aus Skidmore.
Und ich würde sagen, einmal ganz kurz sozusagen, um deine Spontanität in allen Ehren zu halten. Zum Thema Floh ins Ohr setzen. Mit wem bist du eigentlich beim nächsten Mal auf der Bühne?
Ja, das wollte ich am Ende machen. Der wunderbare Flo Rubens von Radio Siegen, der ist nämlich im November mit mir auf der Bühne, weil Daniel da berufliche Verpflichtung hat. Deswegen, Flo, komm gleich mal auf die Bühne, dass die Leute dich in voller Pracht genießen können. Da steigt dann unser Sexy-Level direkt um 20%, wenn du dabei bist, würde ich sagen. Ich weiß, du wirst Daniel gut vertreten. Ja, auf jeden Fall.
100%.
Ja. Können wir eine Folie weitermachen? Das ist Skidmore, damit ihr auch mal so einen kleinen Eindruck habt. Und wir machen direkt noch eine Folie weiter. Ja, das ist die Hauptfigur der heutigen Geschichte, Branson Perry. Branson Perry ist ungefähr so unser Jahrgang, Februar 81 geboren, also ein Jahr älter als ich und ein bisschen älter als du. Und der Mensch, über den wir heute hier sprechen möchten. Seine Eltern trennen sich kurz nach der Geburt, sind aber ja weitestgehend befreundet. Die ziehen an einem Strang und so lebt er quasi mit elterlicher Liebe, obwohl es keine Ehe mehr auf dem Papier gibt. Er lebt mit seinem 3 Jahre jüngeren Bruder bei seinem Vater Bob und die Mutter, die ist immer noch ja präsent im Leben. Es ist, wie gesagt, eine gute Freundschaft, die sich da entwickelt hat aus dieser Ehe. Branson ist so der typische Teenager, der seinen Schulabschluss macht und nach der Schule nicht so richtig weiß, wohin er gehen soll. Also so eine Selbstfindungsphase hat die, glaube ich, wahrscheinlich fast alle von euch erlebt haben und wir auch. der macht verschiedene Jobs, der arbeitet auf dem Bau, der arbeitet im Streichelzoo, aber nichts davon ist so richtig seins und so will er sich in diesem Sommer 2001 oder in diesem Jahr 2001, in dem wir jetzt sind, so ein bisschen orientieren und gucken, wo es hingehen soll.
Hi.
Es sah so aus, als ob du irgendwas sagen wolltest. Dann,
ich sitze hier so im Nacken, ich weiß gar nicht, ob ich zu weit hinten bin. Jedenfalls ist das... nee, ich wollte nur einmal Hallo sagen.
Ach so, okay.
Aber ganz kurz, 2001 hast du gerade gesagt, er ist... dementsprechend hat er die Schule gerade hinter sich gebracht?
Ja, er ist 20, er hat gerade die Schule hinter sich gebracht. Wie gesagt, er hat so ein halbes Jahr mit irgendwelchen Jobs überbrückt und ja, guckt jetzt einfach, wohin es geht. Er ist gesundheitlich so ein bisschen eingeschränkt, deswegen kann er nicht alles machen. Er hat eine angeborene Tachykardie, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach ein sehr, sehr stark, dauerhaft sehr, sehr stark erhöhte Herzschlagfrequenz. Diese Herzprobleme hat er von seinem Vater Bob, der auch schon immer unter irgendwelchen Herzproblemen leidet. Aber das hält Branson nicht davon ab, sehr, sehr sportlich zu sein. Also der geht in die Muckibude und der hat einen schwarzen Gürtel in Hapkido. Das ist so ein koreanischer Kampfsport aus der Geschichte, aus dieser ganzen Familie, so Judo, Aikido und so weiter. Hapkido heißt sowas wie Einheit von Körper und Geist oder innerer Kraft und äußerer Kraft, irgend sowas in der...
Also müsste das so eine Art Kampfsport mit wenig Schlagen und Tritten sein, sondern eher so eine Art Ringen, weil Judo ist ja auch eher so...
Ja, es ist so
Sportart.
Ja, es ist so dieses Nutzen der Energie des Gegners und dann im Flow, also halt so Bullshit halt, ne? Aber er hat halt
Steven Seagal.
Also er hat einen schwarzen Gürtel in Bullshido.
Okay.
Ja. Aber es macht ihm Spaß, es hält ihn fit und er lässt sich von dieser Tachykardie halt nicht aufhalten. Er ist ein sportlicher, aktiver Mensch und er ist in einer Phase der Orientierung. Aber in dieser Phase der Orientierung, da lernt er auch so ein bisschen falsche Leute kennen und ja, wie Teenager das machen in so einem Dorf, wo man sonst nichts zu tun hat, fängt an so ein bisschen mit Drogen zu experimentieren, also das übliche Kiffen und aus dem Kiffen werden dann so Dinge wie Ecstasy, Amphetamine und so weiter, also es gibt durchaus noch eine etwas ja, härtere Gangart dann da. Also das ist nicht mehr ganz so alltäglich, aber glaube ich in so... super provinziellen Ecken relativ weit verbreitet. Ich habe da jetzt irgendwie einen Bericht gesehen über den Vormarsch von Crystal Meth in Bayern. Ja, okay. Also ihr könnt euch das vorstellen, Lederhosen und Meth, das ist eine harte Mischung. Das ist, ja, Zombie-Apokalypse und dann Weißwürste mittendrin und so. Er ist sich der Problematik aber bewusst, er möchte aussteigen, er spricht auch mit seiner Familie und seinen Freunden ganz offen über diese Probleme und darüber, dass er so ein bisschen abgerutscht ist, weil er sich davon verspricht, dass sie ihn dann so ein bisschen in den Arsch treten, dass sie merken, wenn er rückfällig wird, wenn er schlechte Zeiten hat und ihn daran erinnern, dass er damit aufhören möchte. Und er orientiert sich auch so ein bisschen und sucht nach Therapiemöglichkeiten. Also stellt auch die Möglichkeit in den Raum, irgendwie in eine Klinik zu gehen, sich da richtig in den Zug zu begeben. Im April 2001, da ist sein Vater Bob für einige Wochen im Krankenhaus. Wie gesagt, er leidet auch unter diversen gesundheitlichen Problemen, auch primär mit dem Herzen. Und Branson lebt quasi alleine in dem Haus, ist jetzt der Mann zu Hause und feiert natürlich das ein oder andere Mal und dementsprechend ist das Haus in einem nicht sonderlich vorzeigbaren Zustand.
Ja.
Kennt man vielleicht auch noch aus der eigenen Jugend. Weiß nicht, wie viele Hauspartys geheim bei mir stattgefunden haben. Ich dachte immer, ich hätte alles aufgeräumt, aber meine Mutter hat immer wie Columbo irgendwelche Spuren gefunden und jedes Mal.
Und irgendwas bleibt immer übrig, ne?
Einmal lag noch jemand schlafend auf der Gästetoilette, den habe ich vergessen beim...
komplett unauffällig.
Ja, das war ein bisschen blöd, ich hatte alles aufgeräumt, wir hatten auch Freunde geholfen, das Haus war tipptopp und ich dachte, das ist das perfekte Verbrechen und meine Eltern kommen nach Hause und meine Mutter sagt, sie muss kurz auf die Toilette und ich dachte, alles klar, ich bin mit allem fein und sie kommt nur raus und sagt, da schläft einer von deinen Alkoholikerfreunden auf dem Klo.
Das wäre übrigens auch eine coole Super-8-Aufnahme gewesen.
Das wäre eine sehr coole Super-8-Aufnahme gewesen, ja. Ja, so ähnlich muss man sich das vermutlich auch vorstellen in diesem Haus im April 2001 bei Branson. Und so beschließt er, das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen, bevor sein Vater aus dem Krankenhaus kommt.
Okay.
Er bestellt für den 11.04. seine Freundin Jenna Crawford, also nicht seine feste Freundin, sondern einfach seine ja, gute Freundin,
ja.
Die soll ihm helfen. Er signalisiert ihr, dass er der Meinung ist, dass so eine weibliche Hand irgendwie begabter ist beim Aufräumen und beim Saubermachen als seine. Und sie kennt ihr. Und auf jeden Fall ja, hilft sie ihm gerne. 11.04. wie gesagt, ist der Großputztag. Jenna trifft dann da im Haus ein und ist ein bisschen irritiert. In der Einfahrt sind zwei Männer, die sie nicht kennt, die sie auch nicht zuordnen kann. Die schrauben am Auto von Bransons Vater rum, was offensichtlich auch irgendwelche Schäden hat, und die reparieren das scheinbar. Aber sie ist irritiert, weil man eigentlich in Skidmore jeden vom Sehen kennt und auch so aus den Gemeinden drumherum, und sie hat diese Leute einfach noch nie gesehen.
Okay.
Die stellen sich auch nicht vor und Branson stellt die auch nicht vor. Also das ist so ein bisschen so eine komische Atmosphäre. Die sprechen nicht mit ihr, die beachten sie auch gar nicht weiter.
Hilfe nochmal kurz bitte. Aber es fand keine konkrete Party statt, oder doch?
Es fanden diverse Partys statt, aber an dem Tag war einfach nur Aufräumen angesagt.
Weil, wenn dort irgendwelche Leute sind, die irgendwie vermeintlich helfen aufzuräumen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Jenna auch auf diesen Partys war, die Leute dann ja vermutlich auch kennengelernt hätte. Also umso seltsamer ist es ja für sie.
Ja, umso seltsamer ist es ja auch, dass da Leute helfen, das Auto auf Vordermann zu bringen, die offensichtlich so gar nicht zum erweiterten Bekanntenkreis gehören, also die man noch nie gesehen hat. Ne?
Ja, ja, komplett.
Und die sich auch nicht vorstellen. Es ist ja auch so ein Szenario, das sind vier Menschen, die da an dem Haus werkeln. Da sollte man doch meinen, dass man da kurz irgendwie die Zeit findet zu sagen, ich bin der und der und ich mache das und das. Aber das ist halt nicht passiert.
Ja.
Branson benimmt sich auch so ein bisschen komisch während dieser Aufräumaktion. Er stellt, wie gesagt, diese beiden Leute nicht vor. Und er entnimmt einem Schrank irgendeinen Gegenstand, den er offensichtlich vor Jenna verbergen will. Sie soll nicht sehen, was er da hat. Und als sie ihn darauf anspricht, sagt er, es ist nichts, und den übergibt er aber scheinbar dann draußen an diese Männer. Also da findet ein Austausch statt, das kann sie aus dem Fenster sehen, aber er hat so ein Geheimnis draus gemacht, was er da genau bei sich trägt.
Okay.
Also eine, ja, irgendwie insgesamt finde ich relativ komische Situation, gepaart eben mit diesem Intro, dass er die auch einfach nicht vorgestellt hat, dass die sich nicht vorgestellt haben, dass da einfach so gar keine soziale Interaktion stattgefunden hat, schon irgendwie sehr seltsam.
Sie kam also da an und irgendwas war auch in der Luft. Irgendwie so eine komische Atmosphäre, die alles quasi begleitet hat.
Ja, so schildert sie das später. Es ist natürlich so, wenn man dann von einem Cold Case spricht, was wir ja tun, und das quasi der Tag ist, an dem alles geschieht, dann macht man vielleicht oft diesen Rückschaufehler, dass man dann im Nachhinein denkt, oh, das ist mir alles komisch vorgekommen, und in dem Moment hat man das vielleicht gar nicht so gesehen, aber sie sagt, dass sie das so wahrgenommen hat. Ja,
ja, okay. Ja, umso komischer, als es dann diese Übergabe gab.
Ja, zumal er ja auch mit allen möglichen Dingen sehr, sehr offen umgegangen ist. Er hat seine Drogensucht, wie gesagt, sehr, sehr offen kommuniziert vor Freunden, vor Familie, und dann sollte man sich fragen, was kann das sein, woraus er so ein Geheimnis machen sollte? Also, ja. Was kann noch schlimmer sein als die Sache, dass man ja, irgendwelche Drogen konsumiert.
Verstehe.
Es bleibt auch komisch. Jenna ertappt einen der Männer später im Haus. Der scheint da irgendwas zu suchen. Sie fragt ihn, was er macht, bekommt allerdings keine Antwort, und der verlässt das Haus wieder, auch natürlich hyperkomisch. Also wenn der nicht gerade zufällig stumm ist oder die Sprache nicht spricht, dann ist das ja total seltsam, einfach keine Antwort zu geben, das Haus zu verlassen und sie da einfach stehen zu lassen.
Ja.
Das sind so diese messerscharfen Analysen von Daniel, die ich einfach so schätze. Ne? So, keine Ahnung.
Ich könnte jetzt Schwall ins All lange reden, das ist halt so. Das ist wirklich seltsam.
Ja, aber Junge, du kannst auch mal mehr raushauen als ein Ja.
Ja, Fabian, du hast total recht. Das ist wirklich seltsam.
Das wollte ich hören.
Lücke gefüllt.
Perfekt. Ja, kurz darauf taucht dann Branson wieder im Haus auf. Also er war verschwunden, der war irgendwie auf dem Speicher zugange in den oberen Stockwerken, als der Mann da im Wohnbereich gesucht hat. Branson kommt jetzt wieder, der hat ein Überbrückungskabel gefunden im Haus, also so ein Kabel, womit man anderen Autos Starthilfe geben kann, wenn eins liegen geblieben ist, und sagt, das hat im Haus nichts zu suchen, das möchte er gerne in den Schuppen bringen. Der Schuppen ist hinter dem Haus auf einem Nachbargrundstück. Also man geht quasi hinter das Haus über eine Wiese und da ist dann so ein Holzschuppen gebaut. Hm. Da möchte er dieses Überbrückungskabel hinbringen.
Okay.
Es ist 15 Uhr. Das ist das letzte Mal, dass Branson Perry von irgendwem gesehen wurde. Er taucht halt nicht mehr auf. Jenna muss irgendwann nach Hause, stellt sich auch nicht die Frage, warum er nicht mehr zurückkommt. Denkt sich, vielleicht hat er jemanden getroffen, vielleicht ist er irgendwo hängen geblieben, hat sich festgeredet. Und ja, geht erstmal nach Hause. Das ist dann erst später auffällig, dass er einfach nicht mehr zurückgekommen ist.
Also es klingt bisher sehr wuselig für mich tatsächlich alles.
Ja, aber man geht ja trotzdem nicht unbedingt von einem Verbrechen aus, wenn jemand jetzt dann nicht irgendwie sofort zurückkommt.
Nein, das nicht, aber so irgendwie komisch, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, so junge Leute, wenn die dann mal irgendwie auftauchen oder nicht auftauchen. Es gab da mal so einen Umzug, wo du mich gefragt hast, ob ich helfen möchte, weil du helfen wolltest. Und im Endeffekt habe ich alleine geholfen und du bist nicht aufgetaucht.
Fabian.
Da hab ich auch nicht gedacht, dass du Opfer von einem Verbrechen geworden bist. Ich habe gedacht, wenn ich dich wieder sehe, wirst du Opfer von einem Verbrechen. Wirklich, also das war grauenhaft.
Also wie gesagt, das ist wirklich nahezu unmöglich, diesen jungen Mann an meiner linken Seite sauer zu machen. Aber an dem Tag ist es mir gelungen.
Nachhaltig, ja. Weil ich, ja.
Es gibt so eine Handvoll, sag ich mal, Anekdoten, die Fabian immer wieder bringt. Und er hält sich jetzt extrem zurück. Ihr kennt ihn nicht so gut wie ich. Ne? Der hält sich wirklich extrem zurück. Normalerweise pointiert er sozusagen die Geschichten immer mit so einer neuen Ebene. Und noch eine obendrauf und noch eine. Und das führt dann irgendwann dazu, dass es so ein Superlativ an Geschichte irgendwann bildet.
Nee. Diese Geschichte war von vornherein ein Superlativ.
Ja, hast recht.
Das ist eine derartige Dreckigkeit deinerseits. Das werde ich dir mit 80 Jahren noch vorhalten. Also, aber okay.
Es wäre übrigens geil, wenn wir in 80 Jahren wieder hier sitzen würden.
Ja, dann
bin oder ich, mit 80 Jahren.
Dann bin ich 123, okay.
Ja, Mr. Mathe.
Mr. Mathe, ich hatte 0 Punkte im Mathe-Abitur, also so viel dazu.
Machen wir weiter.
Sprechen wir nicht von diesen akademischen Großleistungen, gehen wir zurück zu Branson Perry, der dann, wie gesagt, einfach verschwunden ist am 11.04. um 15 Uhr. Es gibt Komplikationen bei seinem Vater Bob, die Entlassung verzögert sich etwas, er kommt nicht wie gewohnt oder wie geplant am 12. nach Hause und so möchte er dann seinen Sohn anrufen, dem das mitteilen, erreicht ihn aber nicht, weder auf dem Mobiltelefon noch auf dem Festnetz. Am 12. April soll dann Bransons Großmutter ihn besuchen, so nach dem Rechten sehen, weil der Vater ihn am Tag davor nicht erreicht hat und soll quasi von dieser verspäteten Entlassung berichten. Aber auch sie findet ihn nicht vor, sie findet das Haus unverschlossen vor, kann also eintreten. Das Radio läuft, es ist, als ob gerade noch jemand da gewesen wäre, aber Branson ist nach wie vor verschwunden. Aber auch sie denkt sich nichts dabei. Sie denkt, er ist vielleicht gerade irgendwie rausgegangen, hat vergessen, das Radio auszumachen, hat vergessen, die Haustür abzuschließen, hat vergessen, irgendwas anderes zu tun. Hm. Also es denkt sich einfach erstmal niemand, was bei seinem Verschwinden.
Mhm.
Ich muss kurz vorausschicken, diese beiden Männer, die das Auto repariert haben, die sind
verschwunden mittlerweile, oder?
Die sind auch verschwunden, bevor Jenna nach Hause gegangen ist. Also die sind irgendwann, als Branson weg war, waren die noch ein bisschen auf dem Grundstück, sind dann aber, bevor sie gegangen ist, auch verschwunden.
Okay. Und hat man denn, oder hat Jenna denn irgendwie gesehen, was sie mit diesen Übergabedingen gemacht haben?
Nee, hat sie nicht. Sie hat das nicht weiter beobachtet. Das war alles komisch für sie. Die Leute waren komisch für sie. Und sie hatte einfach den Vibe, dass da irgendwas nicht stimmt und wollte da auch gar nicht weiter interagieren mit.
Okay, also bis jetzt würde ich sagen, dass das irgendwie ein Drogengeschäft war oder halt irgendwas Drogenmäßiges, was er zurückgeben musste.
Das liegt ja auch nah, ne? Ja, mit seiner Vorgeschichte. Ja, total.
Ja.
Naja, am 17. April jedenfalls wird Vater Bob dann endlich entlassen. Ja. Bis dahin hat immer noch niemand Branson erreicht. Also auch die Mutter weiß nicht, wo er ist. Die Großmutter hat ihn nicht mehr erreicht. Bob hat ihn nicht erreicht. Und er findet zu Hause auch keine Spur vor. Und so beginnt er sich allmählich Sorgen zu machen, nachdem er jetzt 6 Tage seinen Sohn nicht erreicht hat und 6 Tage niemand was von ihm gehört hat. Und er gibt eine Vermisstenmeldung auf. Das ist natürlich relativ spät, 6 Tage nach dem letzten verbrieften Kontakt, da ist für die Polizei natürlich auch sehr viel wertvolle Zeit verloren gegangen. Die gehen direkt von einem Verbrechen aus, haben jetzt aber erstmal keinen so richtigen Ansatzpunkt, weil eben schon 6 Tage vergangen sind.
Okay.
Alle persönlichen Gegenstände befinden sich noch im Haus, sein Geldbeutel, den er eigentlich immer mit sich geführt hat, also auch wenn er das Haus nur kurz verlassen hat, so hat er sein Portemonnaie eingesteckt. Sein Schlüssel, all seine Kleider sind vor Ort, außer denen, die er am 11. getragen hat. Und so ist eigentlich klar, dass er das Haus nicht freiwillig so langfristig verlassen hat, sondern dass irgendwas passiert sein muss. Mhm. Also bleiben dann quasi die Möglichkeiten Verbrechen oder Unfall und die Polizei geht aber direkt vor dem Verbrechen aus.
Ja, das kann man ja verstehen, ne? Also an welcher Stelle soll jetzt irgendwie ein Unfall stattgefunden haben, wenn er ohne alles losgezogen wäre, ne? Ist es doch recht unwahrscheinlich, dass es dann auch irgendwie zu einem Unfall, beziehungsweise dass es sich überhaupt irgendwo hinbegibt, ohne seinen Hab und Gut, ohne seinen Portemonnaie, seinen Schlüssel und so weiter. Und dann hätte man ja von einem Unfall wahrscheinlich auch eher was mitbekommen. Also allein von der, sag ich mal, Logik her ist es ja eher so, dass es scheinbar ein Verbrechen gab.
Ja, die Frage ist ja auch, wo hätte ein Unfall stattfinden sollen, wenn er, also man muss sich das wirklich so vorstellen, er hätte einfach nur die Wiese hinter dem eigenen Haus überqueren müssen und daran schließt eine weitere Wiese an das Nachbargrundstück und da steht der Schuppen, also es ist keine Straße zu überqueren, es gibt keine Bahnsteige oder irgendwas, er muss einfach von einer Wiese auf die andere. Wie soll da ein Unfall passieren? Das ist, ja, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Jenna wird befragt, ob an diesem Tag irgendwas auffällig war, was so passiert ist, und sie erzählt, dass sie ihn einfach nicht mehr gesehen hat, seit er dieses Überbrückungskabel in den Schuppen bringen wollte. Das wird nicht im Schuppen gefunden, auch nicht auf dem Weg zum Schuppen. Also geht die Polizei davon aus, dass irgendwas passiert ist, als er das einfach gerade wegbringen wollte. Also dass dieses Zeitfenster sehr, sehr gering ist, dass da irgendwas passiert ist, was ihn hat, weiß ich nicht, verschwinden lassen, dass er da entführt wurde oder Opfer eines Verbrechens wurde, ohne dass Jenna und diese mysteriösen Männer das mitbekommen haben, die sich nicht auffinden lassen. Also es gibt dann so einen Aufruf.
Ja, also das ist ja, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber ja eigentlich offensichtlich, was passiert ist. Also Lieferwagen, Vollbremsung in den Wagen reingezogen und mitgenommen. Also irgendwie so war es halt in der Art.
Entschuldigung. Ja, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil natürlich dieser Lieferwagen hätte in der Wiese hinterm Haus wahrscheinlich so nicht fahren können. Das hätte vor dem Haus stattfinden müssen. Dann hätte Jenna das mitbekommen durch die Scheiben.
Ja, oder die warten hinter der Ecke und ziehen ihn dann raus.
Sie hat auf jeden Fall nichts mitbekommen. Die Polizei kann aber auch diese beiden mysteriösen Männer nicht ermitteln, die vielleicht noch was hätten sagen können oder was mitbekommen haben können. Insofern ist das dann alles sehr, sehr schwammig, was an diesem Tag passiert ist. Man hat, wie gesagt, es sind 6 Tage vergangen. Man muss dazu sagen, es hat auch stark geregnet in diesen 6 Tagen. Das Wetter war richtig beschissen. Das hat natürlich auch viele mögliche Spuren vernichtet. Ne? Fußspuren, irgendwelche DNA war jetzt noch nicht so. Anfang der 2000er noch nicht so das ganz große Thema, aber eigentlich alles, was Aufschluss gegeben hätte, ist erstmal vernichtet worden. Mhm. Das Suchgebiet ist generell auch extrem riesig. Rund um Skidmore herrscht ein großes Nichts, also quasi wie in unserem letzten Fall, den wir im Podcast besprochen hatten, Sumpfgebiet, wo es einfach darum ging, dass jemand verschwunden ist und ja, weit und breit einfach nur Natur und dann einfach sehr, sehr viel Fläche und kein richtiger Ansatzpunkt, wo man suchen soll.
Daran muss ich jetzt gerade auch denken und da hatten wir diese Smiley-Killer-Theorie, die du mit eingebracht hast. Ist das was, was jetzt irgendwie auch zu Trage kommen könnte?
Nee, also ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich jetzt mit der Smiley-Killer-Geschichte weitermache und jetzt hier einen nächsten Fall präsentiere, der aus diesem Universum kommt, aber der hat zumindest offiziell nichts damit zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass man niemals eine Leiche finden wird.
Okay, ja, also das und es gab auch kein Wasser in der Nähe, das ist ja nochmal so ein Faktor. Ne?
Also Bächlein, Flüsslein, keine Ahnung. Mhm. Aber das Schicksal des Branson Perry insgesamt ist ungeklärt. Also es gibt keine Leiche, man kann nur davon ausgehen, dass irgendwas passiert sein muss.
Okay.
Die Polizei durchleuchtet sein Privatleben, befragt natürlich alle Bürger Skidmores, die auch alle kooperieren mit der Polizei und man befragt 100 Leute, die zu diesem, ja, mehr oder weniger seinen Drogenbekanntschaften gehören, die auch alle bereitwillig mit der Polizei kooperieren, die sich auch alle bereit erklären, Lügendetektortests zu machen und die auch alle diese Lügendetektortests bestehen. Also glaubhaft machen können, dass sie nicht wissen, was mit ihm passiert ist, wo er ist und da wird gefilmt, geiles Geräusch.
Das Rattern ist cool, ne? Ja. Kommt, gib zu.
Das hat so was Nostalgisches.
Fabian Schipp, super, bitteschön. Kurzen Applaus für Sina, vielen lieben Dank, Sina.
Ach mal, die Hypnose wirkt. Ich habe das hier abgeschaut von der Frau aus HEMA, die hat ihre Energie auf mich übertragen, als ich da hinten Bier getrunken habe.
Ja, Drogen-Community, 100 Leute hast du gesagt. Jetzt denke ich mir natürlich, es ist halt doch irgendwie ein überschaubar großer Ort für sich genommen und da wächst jetzt wahrscheinlich auch kein Crystal Meth an den Bäumen. Das heißt also, die werden die Drogen irgendwo herbekommen haben. Kann es vielleicht sein, dass diese zwei Typen irgendwelche Dealer von außerhalb waren oder sowas?
Das kann alles sein, aber warum sollten die helfen, Bobs Auto zu reparieren? Also das ist ja, also diese Theorie kommt natürlich von den Drogenbekannten jetzt auf. Wie gesagt, die machen alle mit bei Lügendetektortests. Das ist ja in den Vereinigten Staaten, zumindest in manchen Bundesstaaten, hat das auch vor Gericht Gültigkeit. Bei uns wird das ja nicht anerkannt, dieser Methode. Ist auch stark umstritten, weil man diesen Test einfach sehr, sehr leicht austricksen kann, beziehungsweise bei Soziopathen das einfach überhaupt nicht wirksam ist, weil die einfach das Blaue vom Himmel erzählen können, ohne dass das Gerät das merkt. Aber man geht davon aus, dass diese 100 Leute, die aus dieser Drogenblase kommen, dass die nicht wissen, was passiert ist, die legen aber natürlich nahe, dass es sein kann, dass es irgendeinen Dealer gibt, von dem sie nichts wissen, wo Branson vielleicht Schulden hat. Das ist ein Szenario, was bei denen allen Sinn ergibt, dass er verschwunden ist, weil er irgendwas nicht zurückgezahlt hat oder weil er aussteigen wollte und da vielleicht irgendwelches Wissen offenbart hätte.
Ja, okay.
Was, ja, oder als Kurier vielleicht aktiv war. Ne? Deswegen, dass, dann würde diese Übergabe in dem Haus auch wieder in einem anderen Licht dastehen.
Ich meine, wir reden ja insgesamt schon von einem relativ überschaubaren Zeitfenster. Ne? Du hast gesagt, 2001, April ist das Ganze passiert. Wann hat er die Schule genau verlassen? Auch so in dem Jahr?
2000.
2000, okay. Das heißt, innerhalb dieses Jahres müsste er sich ja eine ordentliche, sagen wir mal, kriminelle Karriere und ein Netzwerk aufgebaut haben, was ja irgendwie schon beachtlich ist. Wenn du überlegst, dass es eigentlich ein, sagen wir mal, junger Mann ist, der davor steht, jetzt irgendwie sturm- und drangmäßig in die Welt aufzubrechen und irgendwie tolle Sachen zu erleben und so, ist er ja eigentlich in wirklich, da sind wir beim Sumpfgebiet, in einen Sumpf geraten.
Aber das geht ja super zügig, ne? Du bist Konsument, du kennst die ganzen anderen gelangweilten Kids da aus der Ecke, die alle Konsumenten sind und du hast dann die Möglichkeit, vielleicht was zu verteilen über einen Dealer, das du weißt einfach, wer deine Abnehmer sind, das geht doch super schnell.
Ja, klar.
Es ist ja auch nur eine Theorie, Es gibt weitere Theorien. Der zweite Ansatz, den ich sehr, sehr vielversprechend finde, ist der eines Nachbarn von Branson. Branson hat seinem Vater kurz vor dessen Krankenhausaufenthalt erzählt, dass dieser Nachbar ihm bei einem gemeinsamen Fernsehabend, da wurde Football geguckt, und dieser Nachbar soll ihn unter Drogen gesetzt haben. Und Branson erinnert sich, dass er, als er unter Drogen stand, sexuell missbraucht wurde von dem Nachbarn. Also, weiß ich nicht, MDMA oder irgend so ein Zeug bekommen und hat das dann quasi mitbekommen, wie er missbraucht wurde. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, interessanterweise wurde diese Spur einfach niemals verfolgt, weder von der Polizei noch von Bransons Vater. Also wenn mein Sohn mir erzählen würde, der Nachbar hat mich unter Drogen gesetzt und vergiftet, dann...
Ja, und sexuell missbraucht, ne?
Ja, das auch. Dann würde der Nachbar am nächsten Tag im See schwimmen, auf jeden Fall, aber mit Betonschuhen. Aber das ist nicht passiert und auch die Polizei hat sich den nicht weiter angeguckt, obwohl das ja eine total, ja, was soll ich sagen, eine große Motivationslage wäre, den vielleicht loszuwerden, ne?
Naja, das ist auf jeden Fall mal eine krasse Aussage. Und da sollte man hinterher sein. Also mal zumindest, ich weiß ja nicht, was die Polizei gemacht hat bei den Ermittlungsarbeiten, aber mal zumindest nachschauen, okay, was ist das für eine Person? Was hat es damit auf sich? Hat der überhaupt einen Zugang zu diesen Drogen, um ihn dann irgendwie zu narkotisieren oder was auch immer, um ihn dann zu missbrauchen, weißt du?
Ja, es will mir einfach nicht in den Kopf, dass man in seinem Privatleben rumbuddelt und irgendwie diese ganzen Drogenmenschen kontaktiert und die dann Lügendetektortests unterzieht und irgendwie denkt, da ist die Lösung zu finden. Aber dem vergewaltigenden Nachbarn, also zumindest steht die Beschuldigung im Raum, einfach nicht befragt, noch nicht mal befragt, ne?
Ja, also genau, ist einfach gänzlich ignoriert quasi, das geht gar nicht.
Ja, das ist extrem selten, extrem seltsam und da ist, glaube ich, auch viel Potenzial verschwendet worden in der Ermittlungsarbeit. Mhm. 2 Wochen nach dem Verschwinden von Branson betritt sein Vater Bob diesen Schuppen im Garten, der will da Instrumente holen für die Gartenarbeit und da hängen auf einmal diese Überbrückungskabel im Schuppen, die vorher nicht da waren, die er eben dort einhängen wollte, als er verschwunden ist. Die sind also auf einmal wieder aufgetaucht und keiner weiß, wann die dahin gebracht wurden, wer die dahin gebracht hat und warum überhaupt.
Okay, das ist wirklich seltsam. Hat man die untersucht? Gab es Fingerabdrücke oder sowas?
Das kann ich nicht sagen, inwieweit die untersucht wurden. Mit Sicherheit werden die untersucht worden sein. Aber da sind wir dann auch wieder im Jahr 2001. Ich weiß nicht, wie leicht das ist, da irgendwelche Fingerabdruckspuren zu nehmen auf dem Material. Wie gesagt, DNA, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Das war noch zu sehr in den Kinderschuhen.
Also ich hätte jetzt gesagt, ein Überbrückungskabel ist naturgemäß so Kfz-mäßig ziemlich schmutzig, weil halt immer irgendwo Öl ist, irgendein Schmier. Ne? Also ich glaube, da bleibt was haften. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass es halt übersät ist mit irgendwelchen Fingerabdrücken und dass es sich deswegen vielleicht nicht lohnt, da nachzuforschen.
Vielleicht auch das kann ich nicht sagen. Also dazu muss man sagen, das Geräusch ist einfach so geil. Dazu habe ich in den Medien nichts gefunden. Es ist einfach nur Bericht, dass dieses Kabel auf einmal wieder da gehangen hat.
Okay, auf jeden Fall seltsam.
Allerdings ist das erstmal so das letzte große Ereignis. Die Familie, die versucht mit großen Maßnahmen irgendwie nochmal so die Öffentlichkeit wachzurütteln. Es gibt landesweite Berichterstattungen, die mieten diese Billboards, also diese riesigen Anzeigetafeln mit Fotos drauf, es gibt diese vermissten Meldungen auf irgendwelchen Milchkartons. Es wird eine große finanzielle Belohnung versprochen. Die Familie, die stürzt sich da auch finanziell komplett in den Ruin, einfach mit diesem Versuch, Branson zu suchen, aber der taucht einfach nicht auf und es gibt auch keine Spuren.
Wie sieht es da so mit der Community-Hilfe aus? Also bei unserem Sumpfgebiet-Fall war es ja so, dass wir darüber berichtet haben, dass auf einmal alle losgezogen sind. Es war so eine Dorfgemeinschaft, so eine eigene Energie, die sich entwickelt hat und alle haben mitgeholfen. Jetzt wissen wir von Branson, dass er eher so im Drogenumfeld unterwegs war. Da würde ich jetzt mal zumindest unterstellen, dass die jetzt nicht allzu hilfsbereit sind oder nicht so aktiv vielleicht losgezogen sind. Weiß man was darüber? Weil, also auf der anderen Seite verstehe ich nämlich komplett, dass du sagst, dass die Familie sich verschuldet hat, um dann solche Kampagnen zu starten. Nur denke ich mir, okay, vielleicht gibt es auch andere Wege, so auf einer zwischenmenschlichen Ebene.
Ja, ich denke, die Leute werden die Augen drauf gehalten haben. Es gab jetzt keine groß angelegten Suchaktionen wie bei Todd Geib aus der letzten Folge. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass der quasi am Tag nach dem Verschwinden gesucht wurde und bei Branson sind eben schon 6 Tage vergangen, bevor die erste Suche stattgefunden hat. Da hat man vielleicht gar nicht mehr so die Notwendigkeit gesehen, jetzt mit vielen Leuten loszugehen und zu suchen. Da gab es nur polizeiliche Suchmaßnahmen. Also nicht so, dass die Gemeinde sich zusammengetan hat und man zusammengesucht hat und die Leute haben, glaube ich, so ihre Schuldigkeit damit getan, dass man eben der Polizei Rede und Antwort gestanden hat, dass man diese Lügendetektortests durchgezogen hat und einfach so geholfen hat. Aber wie gesagt, die werden die Augen offen gehalten haben. Ne? Die werden auf der Suche gewesen sein, aber nicht so, dass die da jetzt irgendwas spontan gesucht haben.
Ja, du hast ja beschrieben, dass es ein relativ großes Umfeld gibt, also viel Land drumherum sozusagen, was man durchforsten könnte. Und daher halt jetzt meine Vermutung, dass halt das eine Möglichkeit wäre, um mal einfach zu schauen und zu gucken, okay, wie sieht es in der Peripherie aus? Also findet man ihn vielleicht irgendwo?
Ja, das ist, wie gesagt, zumindest polizeilich koordiniert worden, aber nicht durch die Leute. Und es ist auch eben so, dass da nichts gefunden wurde. Mhm. 2009 ergibt sich die dritte Spur, beziehungsweise der dritte mögliche Lösungsstrang. Da wird in einem Nachbarort ein Feld umgegraben. Da gab es offensichtlich Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass da jemand 2001 im Zuge von irgendeiner Drogenübergabe, die gescheitert ist, umgebracht und verbuddelt wurde. Und natürlich denkt die Polizei direkt an Branson Perry. Aber auf diesem Feld findet man niemanden. Das ist so das letzte Ding gewesen. Ein möglicher Verdächtiger wird im Jahr 2003 nochmal so in die Medien gerückt. Das ist Jack Wayne Rogers, der ist 59 und der wird festgenommen erstmal wegen dem Besitz von Kinderpornografie, also kein erfreulicher Mensch auf jeden Fall. Und wie man dann diese Beweise sichern möchte, diese kinderpornografischen Fotos und Videos, da stellt man fest, dass der noch ganz andere Sachen auf seinem Rechner hat, nämlich Bildmaterial, wie er mit männlichen Genitalien posiert, also mit abgetrennten männlichen Genitalien. Und man findet heraus, dass er in Missouri, wo es illegal ist, für Menschen mit Transidentität geschlechtsangleichende Operationen vorzunehmen, hat er sich als Arzt ausgegeben und hat Männern, die, ja, oder Frauen im falschen Körper sozusagen, dann quasi die Genitalien aboperiert für $800 Gegenleistung. Aber primär dafür, um dann diese Genitalien zu behalten, zu sammeln und letzten Endes auch zu verspeisen.
Oh, wie widerlich kann man eigentlich sein. Hat er nicht unglaublich viele Leichen produziert dadurch? Also ich kann mir halt vorstellen, dass so eine Genitalamputation auch nicht einfach mir nichts, dir nichts gemacht ist.
Ja, aufgrund der Tatsache, dass das eben unter großen Strafen steht und eben ja Menschen mit Transidentität in Missouri einfach generell ja nicht gut gelitten sind, gibt es kaum Leute, die das zur Anzeige bringen oder die da irgendwie vortreten. Und so findet sich nur eine Person, die aussagt über diese Erfahrungen.
Ja.
Und die berichtet von einer 4-stündigen OP mit lediglich lokaler Betäubung, an der sie tatsächlich fast gestorben wäre.
Oh mein Gott.
Ja. Und dieser Mann, der ist auf diversen Blogs und in diversen Internetforen unterwegs, in denen er seine sexuellen Fantasien schildert. Und einer dieser Blogs handelt davon, dass er durch Skidmore gefahren ist, 2001 einen Anhalter mitgenommen hat, den er als einen schlanken, blonden Jungen beschreibt, den er dann auf ein Feld gebracht, betäubt, missbraucht und ausgeweidet haben will. Und
das ist doch mal eine Spur, würde ich sagen.
Zumal diese Beschreibung eben die Faust auf Eimer auf Branson Perry passt.
Ja.
Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Fall in den Medien einfach unglaublich präsent war und die Polizei nicht sicher ist, ob das Informationen waren, die er hatte, weil er diese Erfahrung gemacht hat, oder ob er das Wissen aus den Medien hat. Und das ist dann auch seine Verteidigungsstrategie vor der Polizei, dass er sagt, ey, ich habe das nicht gemacht, ich habe den Fall aus den Medien gekannt und ich habe da einfach meine schmutzige Fantasie verarbeitet in diesem Blog, aber das dürft ihr nicht für bare Münze nehmen, und so bleibt auch er unbehelligt. Also natürlich wird er verknackt, weil er irgendwelche Penisse aboperiert hat, aber und gegessen. Aber was Branson Perry angeht, kann man ihm nichts nachweisen.
Wäre das ein guter Zeitpunkt, um die Folie mal zu switchen?
Weiß gar nicht, was wir noch für Folien haben. Switch mal. Ja, ja, da nochmal im ja, im tatrelevanten Alter, also das Abschlussfoto ist ein halbes Jahr ungefähr vor dem Verschwinden passiert. Ja. Der hat so ein bisschen die Ausstrahlung, der, ich muss immer an Eminem denken, wenn ich den sehe, ich weiß nicht warum. Tja, das sind aber jetzt so die
Fakten.
Die Fakten und auch die Punkte, ne? Also sicherlich ist diese Geschichte mit der Drogenproblematik irgendwo relevant oder könnte man irgendwie als Ansatzpunkt sehen. Gab es da vielleicht Schulden bei einem Dealer? Gab es da vielleicht eine größere Verstrickung seinerseits, wo er dann zum Opfer geworden ist, weil man ihn nicht aussteigen lassen konnte? Was ist mit dem Nachbar, der ihn missbraucht haben soll?
Wer waren diese beiden Typen da im Auto?
Ne? Wer waren die Typen am Auto und was ist vielleicht an diesem Blog-Eintrag dran? Vielleicht war das ja doch keine Spinnerei und kein Verarbeiten von irgendwelchen schmutzigen Fantasien. An der Stelle bauen wir immer ganz gerne so ein bisschen auch euch im Publikum ein, und wenn ihr irgendwie Theorien habt oder was sagen möchtet, irgendwelche Gedanken loswerden, dann könnt ihr das jetzt gerne tun, denn der Daniel, der hat jetzt hier auch dieses Mikrofon, geht mal ein bisschen rum und ja, vielleicht beteiligt ihr euch ja ähnlich rege wie eben bei Aktenzeichen Paranormal. Vielleicht habt ihr Theorien oder andere Dinge, die ihr beitragen möchtet.
Genau, ich zieh mal los. Fabian, du musst mich ein bisschen navigieren gerade.
Kann dich nicht navigieren, weil ich überhaupt nichts sehe. Ich glaube, wir haben, glaube ich, keine Theorien hier heute.
Gibt es Theoretiker hier?
Ja, Daniel, dann musst du ganz alleine den Fall lösen heute, würde ich sagen.
Okay. Ja, also ich bin der Meinung tatsächlich, dass so die erste Theorie am wahrscheinlichsten ist.
Die
anderen zwei scheinen so unverfolgt für mich, weißt du?
Ja, aber das macht sie ja nicht weniger wahrscheinlich. Also ich, ganz ehrlich, so wie ich es betrachte oder auch beim Recherchieren, war für mich eigentlich die vielversprechendste Spur der Nachbar. Also ich finde diesen Missbrauch, also warum sollte er davon erzählen, warum sollte Branson das seinem Vater erzählen, wenn das nicht passiert ist? Ich glaube, kein Mensch gibt gerne zu, dass er missbraucht worden ist, und als Mann ist das ja nochmal irgendwie, wie soll ich sagen, das, vielleicht fühlt man sich da noch ungerner als Opfer, oder man ist da noch, fühlt das noch stärker stigmatisiert. Ich hätte diese Spur zumindest gerne verfolgt, und es will mir nicht in den Kopf, warum die Polizei sich da so auf irgendwelche Drogensachen festgebissen hat und das einfach nicht verfolgt hat.
Also ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall auch, dass diese zwei Typen so sehr auffällig waren. Weißt du, man kannte die nicht, man wusste nicht, was sie am Auto machen, dann gab es diese seltsame Übergabe, sodass das einfach viel mehr Futter darstellt als eine Geschichte, die mal erzählt wurde. Das erklärt für mich allerdings nicht, warum sie den Nachbarn nicht kontrolliert haben, und zwar intensiv kontrolliert haben. Und auch der Vater hätte ihn wahrscheinlich intensiv kontrollieren sollen, was er vielleicht auch gemacht hat.
Ja, vielleicht.
Und dieser dritte Typ, das ist ja eine total verrückte Geschichte.
Ja, also der ist jetzt natürlich insofern nur interessant, weil man über den einfach weiß, dass das natürlich ein super, super kranker, unerfreulicher Mensch ist, ne? Und dass seine Fantasien offensichtlich widerspiegelt und er einfach diese Geschichte geschrieben hat und das einfach wie Faust aufs Auge zu dem Fall passt und dass jemand ist, dem man sowas vermutlich zutrauen muss aufgrund seines Perversionsgrades, ne?
Also eigentlich müssten wir den mal als Fall machen, ganz ehrlich. Das ist ein Fall für sich, also schrecklich.
Ja, es ist aber, um dann ganz kurz abzuschweifen, es ist natürlich noch schrecklicher quasi, dass die Gesetzeslage in Amerika oder in amerikanischen Staaten verzweifelte Menschen dazu treibt, in irgendeinem Hotel-Hinterzimmer von irgendeinem Scharlatan sich operieren zu lassen, als einfach in eine Klinik gehen zu können, um solche Eingriffe vornehmen zu können.
Ja, hundertprozentig. Ja, finde ich auch, da kann man mal applaudieren. Ja, also meine Vermutung tatsächlich, dass das Erste irgendwie sich bewahrheitet hat. Gibt es irgendjemand, der noch was sagen möchte, das Mikrofon.
Ich glaube auch, dass die Polizei sich daran festgebissen hat, an der Drogenproblematik, wie auch du, weil die einfach bewiesen und verbrieft ist. Man wusste, dass es die gibt. Er hat das zugegeben, er hat selber Hilfe gesucht, er hat selber in den Raum gestellt, eine Therapie anstreben zu wollen. Also man wusste auf jeden Fall, da besteht eine Problematik, da gibt's ein Konfliktfeld und man weiß natürlich auch, okay, wo Drogen sind, da ist ein Dealer, wo ein Dealer ist, da können Schulden sein. Mhm. Diese Übergabesituation im Haus, vielleicht war das irgendwie eine Kuriertätigkeit, das war für die Polizei, glaube ich, logischer und das mit diesem Missbrauch vielleicht auch so abstrakt auf so einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden und vielleicht hat man das diesem Nachbarn auch nicht zugetraut, vielleicht ist das, weiß ich nicht, der Billardkumpel von den Polizisten gewesen oder so und du weißt auch, wie das läuft, so Dorfdynamiken, ne? Das ist dann auch immer so eine Sache.
Was es für mich schwierig macht, ist tatsächlich so ein Gefühl für diese Örtlichkeit zu bekommen, weil ich mir denke, okay, das waren irgendwie gefühlt, wie viele Meter, 200 Meter oder wie viele?
Zwischen Haus und Schuppen?
Ja.
Maximal, ja.
Ja, so 200 Meter und es verschwindet ein Mensch. Das ist doch total seltsam. So, von daher, und vorher hat man gesehen, dass eben zwei andere seltsame Typen dort unterwegs waren. Das heißt also, es ist für mich irgendwie, wie ich vorhin schon eigentlich eingeworfen habe am Anfang, relativ naheliegend, dass die was damit zu tun haben müssen. Wie auch immer, ob das jetzt in so einem Kidnapping-Szenario war oder was anderes.
Das ist für mich auch der Punkt, der am deutlichsten gegen diesen dritten Menschen spricht, also den Arzt, sage ich jetzt mal. Denn der hat ja gesagt, er hat einen Tramper mitgenommen. Warum sollte Branson in der Situation irgendwo hintrampen, während er das Haus gerade aufräumt und hat noch dieses Überbrückungskabel bei sich? Das ist ja ein total hirnrissiges Szenario. Also das macht das komplett seltsam. Ne? Also ich bleibe eigentlich, wie gesagt, bei dem Nachbarn, die Drogengeschichte.
Du bist beim Nachbarn, ja.
Ich bin beim Nachbarn. Die Drogengeschichte so als zweite Möglichkeit, auch wenn das für dich die wahrscheinlichste ist, aber ich glaube, so ein Nachbar, vielleicht geachtetes Mitglied der Gesellschaft im Dorf, der hat ja auch was zu verlieren, ne? Ich meine, das wurde schon mal gesagt, dass dieser Missbrauch stattgefunden hat und vielleicht hatte der einfach Angst, dass das weiter ausgebaute, dass Branson nicht Ruhe gibt und dass der häufiger darüber sprechen möchte und wer möchte schon gerade in so einem kleinen Dorf als Sexualstraftäter dastehen und gerade in Amerika, wo die dann auch erfasst werden und auch kommunizieren müssen, dass sie Sexualstraftäter sind. Es gibt manche Bundesstaaten, da müssen Leute, wenn die dann vorbestraft sind in diesem Bereich, die müssen in ihrem Vorgarten Schilder aufstellen, dass sie vorbestrafte Sexualstraftäter sind. Ich meine, wer möchte das? Ne?
Ja, niemand, ne? Das ist klar. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie einfach schlimm für die Familie tatsächlich auch, ne? Wir hatten bei Todd Geib die Situation, dass er zumindest nach 3 Wochen gefunden wurde, da war die Sache wenigstens klar. Also wenigstens die Gewissheit hatten sie. Und das ist jetzt an dieser Stelle leider nicht so.
Ja, wir haben viele Fälle erlebt, wo die Familie niemals Klarheit bekommen wird. Und auch in diesem Fall ist es so, Bransons Vater Bob stirbt 4 Jahre später. Der hatte, wie gesagt, diverse gesundheitliche Baustellen. Und so stirbt er im Jahr 2005. Und auch die Mutter stirbt 2011 an Krebs. Und hat quasi so als letzten Akt, irgendwie als letzte Verfügung verfügt, dass das Grab neben ihrem Grab freigehalten wird für ihren Sohn. Da ist auch schon ein Grabstein vorhanden mit seinem Namen, mit diesem Verschwindedatum als Sterbedatum, dass er dann irgendwann neben seiner Mutter gebettet werden kann, wenn er gefunden wird. Und was ich persönlich sehr, sehr rührend finde, sie hat in ihrem letzten Lebensjahr einen neuen Partner kennengelernt. Und der hat ihr am Sterbebett versprochen, dass er nicht ruhen wird, bevor er Branson findet, obwohl er den niemals kennengelernt hat. Und der betreibt das noch immer sehr, diese Suche. Also der ist auch in den Medien aktiv und so. Der sucht halt tatsächlich sehr stark weiter.
Ja, ist eine starke Aussage, ne? Kann man nur wünschen, dass das auch schafft. Ich glaube, du hast noch ein weiteres Bild mitgebracht, Fabian, von dem Haus. Vielleicht können wir einmal die Folie switchen.
Ja, das war einfach nur, damit ihr so ein Gefühl, ich wusste gar nicht, was ich für Fotos mitgenommen habe.
Ja, aber ich finde es trotzdem nochmal irgendwie spannend, so ein bisschen Kulisse jetzt hier zu sehen. Das scheint ja alles ein komplett übersichtliches Gelände zu sein, würde ich mal sagen, dass da ein Mensch verschwindet. Das ist das Haus oder der Schuppen? Das Haus, ne?
Das ist das Haus.
Von der Seite sieht das so gestaut aus. Ja, sorry Leute, hier von hier. Ist wirklich so ein bisschen gestaut von hier aus.
Da wo Daniel herkommt, da sind die Schuppen etwas hochwertiger wie...
Bel Air, Baby. Nein, so ist es nicht.
Spanische Schuppen sind, nein, okay.
So aber cool. Fabian, zum Thema Todd Geib. Ich habe jetzt einen interessanten Beitrag gelesen.
Moment, da muss ich kurz einwerfen für die Leute, die jetzt noch hinterherhinken, was unsere Folgen angeht oder uns vielleicht noch nie gehört haben. Todd Geib, auf den wir immer wieder verweisen, weil es so gut passt, war das Opfer in der letzten Folge, wo wir dann auch am Rande über die möglichen Smiley-Face-Killer gesprochen haben. Das hat Daniel am Anfang ja so reingeworfen. Das ist so eine Theorie, dass es eine Gruppierung von Serientätern gibt, die in Amerika aktiv ist, die noch nicht erwischt wurden und die aber miteinander vernetzt sind und eine immer. Bestimmte Art von, ja. von Mensch einfach als Opfer immer wieder aufsuchen. Und Todd Geib war halt einer davon.
Und immer ein Smiley hinterlassen, so als Markenzeichen. Ne? Das war so der Punkt, deswegen ich dachte, okay, Moment, ein junger Mann passt komplett sozusagen in dieses Raster, verschwindet plötzlich. Das Wasser hat jetzt gefehlt und der Smiley, aber ansonsten hätte es ganz gut gepasst. Ich habe jetzt mitbekommen, im Bodensee haben sie eine Leiche geborgen. Habt ihr das mitbekommen? Hat es einer mit auch gelesen, zufälligerweise? Fabian, hast du eine Idee, wie viele Leichen tatsächlich, wo wir über Wasser sprechen, im Bodensee noch vermisst werden?
Also das ist ja eigentlich dein Job im Podcast, sich bei irgendwelchen Schätzfragen lächerlich zu machen.
Siehst du mal, wie mies das ist.
Ja, ich weiß es nicht, 10.
Was sagt ihr so?
Definiere viel mehr.
Viel mehr als 10 oder viel mehr als... Ja, 100 ist die richtige Zahl tatsächlich. Also 100. Ich weiß nicht, ob diese Zahl... Also ich nehme an, dass sie verifiziert ist, aber...
100 kam auch von hier vorne.
Ja, genau. Das ist doch abgefahren, oder? 100 Leichen. Man weiß, wenn man dort irgendwie unterwegs ist, das sind 100 Leichen und die können nicht geborgen werden, teilweise, weil es ein Riesenaufwand ist, sie zu bergen. Und zum Thema Auftrieb von Leichen ist es so, dass ab 50 Metern, wir denken mal an diese Auffindesituation von Todd Geib, ne, die Leichen nicht mehr auftreiben. Das heißt, bei einer Tiefe von 50 Metern durch den Unterdruck oder sowas gibt's da keine Chance mehr. Und der Bodensee ist dann einfach zu tief. Finde ich auf so einer grausamen Weise irgendwie faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer schön im Rahmen des Podcasts, wenn ich was von dir lernen kann, auf jeden Fall.
Ja, so ist es. Ja, Leute, was machen wir jetzt?
Ja, es ist ein bisschen schade, dass keiner was an Theorie mit uns jetzt auf einmal gehen die Hände hoch.
Guck mal hier. Oh, das ist doch echt. Weißt du, das ist das Miese eigentlich.
Das ist nämlich das Schönste.
Ja, aber ich habe die stufenlose Seite, Fabian. Du musst ja immer... Das ist ganz nett von dir.
Das ist gut, dass du an Daniels Fitness denkst und einfach denkst, ja. Okay, der soll sich erst setzen, bevor der wieder aufsteht. Er hat sich nämlich eben beschwert. Ja, das kannst du nicht wissen. Aber als wir eben Kaffee getrunken haben, hat er gesagt, boah, irgendwie früher war man fitter, ich muss wieder mehr joggen und so mehr laufen jetzt. Und du machst das möglich hier einfach so, das ist gut.
Nein, ich hatte einen Gedanken zu diesen Kabeln, wie heißen die?
Überbrückungskabel. Jumper Cable.
Okay. Du hast ja gesagt, die waren dann eine Weile später wieder da.
2 Wochen, ja.
Und mein Gedanke war jetzt, wenn das irgendwelche Drogensachen wären, wäre es ja irgendwie unlogisch, dass die dann wieder in diesen Schuppen hängen.
Vollkommen.
Und deswegen
eigentlich hat ja niemand einen Grund, die zurückzugeben. Ne?
Also eben, aber der Nachbar, der wusste dann vielleicht, wo die so hingehören oder so, wenn die dort öfter hängen. Aha. Und wollte die vielleicht loswerden, weil wenn er die mitgenommen hat mit der Leiche und die dann bei ihm hätten gefunden werden können oder so.
Der hat die vielleicht
so.
Bei sich im Haus gefunden und hat gedacht, ey, wenn genau. Die bei mir gefunden werden...
Und hat so gedacht, so scheiße, das ist ein Beweismittel, wenn die jetzt doch mal zu mir kommen, wenn da irgendwas rauskommt und die durchsuchen mein Haus und hat die dann wieder zurückgebracht.
Das ist clever.
Also das war das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen
ist. Ja, das ist richtig gut und so Schuppen sind ja meistens nicht abgeschlossen, da kannst du einfach dann rein das aufhängen, ne? Auf jeden Fall. Da sind wir wieder beim Nachbarn. Da.
Tatsächlich hing ich auch an dem Überbrückungskabel fest. Diese Freundin, die da geholfen hat,
ja.
War ja eigentlich die Einzige, die auch da war.
Genau, und auch natürlich das ist immer so eine Problematik, ne? Weil auch diese ganze Geschichte, die zwei Männer und auch diese komische Situation, das weiß man ja alles nur von ihr. Ne? Das ist dann natürlich genau. Immer schwierig, wenn man nur eine Person hat, die so Sachen wiedergeben kann, weil nicht gesagt ist, dass sie die Wahrheit sagt. Ne?
Eben, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht hängt sie auch einfach mit drinne, weil zum einen wusste sie, dass er das Überbrückungskabel in den Schuppen bringen wollte. Und einfach auch die Tatsache, dass sie zu ihm hingekommen ist, hat ihm geholfen aufzuräumen. Er ist verschwunden und sie geht einfach nach Hause, ohne sich Gedanken zu machen. Also ich weiß nicht, wenn ich zum Freund gehe und helfe dem und der verschwindet auf einmal, dann könnte ich nicht beruhigt nach Hause gehen. Also vor allem, dann man hört dann einfach so lange oder eine knappe Woche von dem gar nichts. Also
Das kommt immer drauf an, was man so gewöhnt ist, freundschaftlich, glaube ich. Ich bin zum Beispiel so ein Typ gewesen, immer wenn ich mit Freunden irgendwie unterwegs war oder im Urlaub, ich bin immer verschwunden. Also ich habe immer auf irgendwelchen Partys immer andere Leute kennengelernt und war dann eher bei denen und habe dann irgendwie das genossen, ah, neuer Input und so. Und ich glaube, also ganz oft stand ich dann irgendwo alleine, weil ich mich irgendwo verpisst habe und die Leute gedacht haben, ah, der ist wieder weg, lass mal gehen, so kein Bock mehr. Also so kann das ja bei Branson auch gewesen sein, ne, dass sie einfach wusste, okay, der, keine Ahnung, der hat irgendwie immer irgendwelche Flausen im Kopf, der ist viel unterwegs, der verschwindet öfter schon mal, das weiß man nicht, aber ja, das ist schon irgendwie komisch, zumal sie ja sich zu einem bestimmten Zweck getroffen haben und da hinterfragt man dann vielleicht auch eher, warum ist der jetzt nicht hier, um das zu tun, ne?
Ja. Also da hing ich halt so an fest und dann halt mit dem Überbrückungskabel.
Da hinten waren irgendwie noch Hände, habe ich eben gesehen, glaube ich. Da ist auch noch die da Daniel, ne? Die.
Genau, ich war auch beim Nachbarn hängen geblieben, beziehungsweise musste ich nochmal an die Geschichte von ganz am Anfang mit diesem, wo du gesagt hast, das war der Bart Simpson von Skidmore. Und da war das ja auch eigentlich mit den ganzen Missbrauchsvorwürfen. Und da hat die Polizei ja scheinbar auch nichts richtig gemacht.
Ja, bei dem muss man dazu sagen, der hat einfach dieses Dorf fast schon beherrscht. Ne? Der war quasi in der Schule so ein Rowdy und alle hatten halt Angst vor dem. Das war so ein, also ich habe Fotos gesehen, das war so ein großer, auch sehr, sehr kräftiger Mensch und der hat dann auch einfach Leute verprügelt, wenn die irgendwie angedeutet haben, ihn anzeigen zu wollen oder hat auch auf Leute geschossen und hat es immer irgendwie geschafft, die davon abzubringen, zur Polizei zu gehen oder hat das immer so wieder geschafft, dass seine Taten nicht als, weiß ich nicht, gewalttätige Übergriffe gewertet wurden seitens der Polizei, weil er da auch Leute kannte. Der hat einfach ein Klima der Angst verbreitet, ne? Das war, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, das ist schon bemerkenswert, dass jemand da so ein Dorf komplett einschüchtert und machen kann, was er möchte im Endeffekt, ne?
Weil ich denke nämlich, selbst wenn in Amerika oft dann Sexualstraftäter halt so an den Pranger gestellt werden, es ist ja schon so, dass wenn man sich vielleicht kennt unter den Nachbarn, vielleicht so Geschichten eher unter den, so heruntergespielt werden wollen, beispielsweise, ja.
Ja, also nicht nur in Amerika wahrscheinlich, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die in irgendwelchen Dorfszenarien bestimmtes Ansehen genießen, dass die immer die Möglichkeit haben, überall vielleicht sowas runterzuspielen. Und vielleicht war das Ansehen des Nachbarn irgendwie höher. Bei Branson wusste man, okay, der ist so in der Orientierungsphase, der hat was mit Drogen am Hut, den nimmt man nicht ernst, ne? Und deswegen hat man das vielleicht nie weiter verfolgt. Das kann gut sein. Was macht eigentlich mein Leopardenmantel? Ist der noch? Okay, cool, danke. Aber das war, ja, das ist auf jeden Fall.
Also ich bin auch für den Nachbarn.
Ja, der Nachbar ist auch auf jeden Fall der Täter gewesen. Der ist creepy. Ja, der ist creepy. Gibt es
noch? Dankeschön. Gibt es auf dieser Seite noch Meldungen? Ah, da vorne. Ja, ich komme. Fliege. Halt das eigentlich die ganze Zeit so da in der Ecke? Der Ton ist ja ganz anders. Ja? Ich höre nichts. Also, okay. Ah, hier.
Also wir sind der Meinung, dass es auf jeden Fall die Freundin war. Und die hat den schon am Abend vorher umgebracht.
Interessant. Also diese Aufräumaktion, die hat nie stattgefunden. Diese genau. Männer, die gab es gar nicht.
Ja.
Das war einfach nur von ihr so ein Plot, um die Polizei zu verwirren.
Ganz genau.
Ja, weil, es ist möglich. Die Theorie ist so gut wie jede andere. Ne?
Ja, weil warum sollte die da sauber machen? Also das erschließt sich uns gar nicht.
Also so, mit feiern, ja, sauber machen, nein.
Ja, genau.
Euch lade ich nicht ein. Zeig, also mach mal ein Foto von den Mädels und die kommen auf keine Party. Nee, das ist, letzten Endes wissen wir, wie gesagt, was an diesem Tag passiert sein soll, nur von ihr. Deswegen habt ihr vollkommen genau. Recht. Das ist eine Theorie, die so gut ist wie jede andere, dass sie da was mit zu tun hat und das einfach niemals so stattgefunden hat. Ne? Klar.
Oder ein Unfall. Oder ein Herzattacke oder sowas.
Ja, ich bin ja so, ich habe ja immer so diesen True Crime Aluhut auf. Ich will nicht an Unfälle glauben. Ich will, dass das auf jeden Fall irgendwie was das ist.
Aber wir glauben, sie hat auf jeden Fall was damit zu tun.
Das ist auf jeden Fall das richtig geile Aluhut. Der gefällt mir richtig gut. Ja.
Glaubt ihr denn auch, dass sie vielleicht diese zwei Typen nur erfunden hat? Ja? Ja, okay. Ja, okay. Das ist eine vierte Theorie tatsächlich.
Ja, und wie gesagt, die ist genauso gut wie jede andere. Ne? Das ist tatsächlich so. Weil man sich einfach damit davon freimachen muss, solche Dinge als Fakt zu sehen, wenn die nur von einer Person kommen, das ist ja einfach so. Ne? Und diese Männer wurden nie ermittelt, da muss man sich ja auch fragen, wieso konnte die Polizei die nie ausfindig machen.
Ja, und das stimmt schon, man wird so schnell geblendet, ne? Ich meine, das ist mir ja gerade auch passiert. Ich höre nur zwei Typen und Drogen, leckt mit euch, ja, die waren das.
Ja, gerade auch in so einem Fall, da berichtet halt eine Freundin und das ist alles ein bisschen mysteriös. Man denkt, okay, das ist eine Freundin, die ist ihm wohlgesonnen, warum sollte die lügen? Aber natürlich, wenn sie da was mit zu tun hatte, hat sie natürlich einen Grund zu lügen.
Ja, und trotzdem, finde ich, sind das schon irgendwie, ist das so eine Kumulation von so seltsamen Ereignissen. Also diese ganzen die Story mit dem Nachbarn ist komisch, diese Drogengeschichte ist komisch und dieser eine Heini da sowieso. Also, weiß ich meine, das sind alles so Extreme.
Ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall als Quintessenz des Abends festhalten, macht immer einen weiten Bogen um Skidmore, ne? Also egal.
Safe.
Die Vereinigten Staaten sind ein geiles Reiseziel, vielleicht nicht unbedingt, wenn Trump da irgendwie rumkaspert, aber Skidmore sollte man aussparen. So.
Ja, würde ich auch sagen. Gibt es noch Meldungen? Ah, da vorne, ich komme.
Aber ich sehe gar nichts. Das mit den 100 Toten im Bodensee, das macht mich fertig, ehrlich gesagt.
Ich würde diese Theorie noch ein bisschen untermalen. Wir haben uns dieses Bild angeschaut, überlegt, wo steht denn da so ein Auto rum? Das steht da sehr offen. Da wird eine Nachbarschaft sein, die das merkt, wenn da fremde Leute an Autos rumhängen. Das wissen wir alle, die hier in so einer Provinz wohnen. Das war so unsere Hauptidee, wo soll das alles passiert sein, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Ich unterstütze das sehr.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, ne? Also so die älteren Herrschaften, die den ganzen Tag an den Fenstern hängen, die hätten das schon gesehen, wenn da fremde Leute am Auto stehen die ganze Zeit, ne? Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Damen da hinten, die zwar fragwürdiges Feierverhalten an den Tag legen, aber ich glaube, die haben auf jeden Fall vielleicht wirklich eine gute Lösung gefunden, ja.
Also keiner käme alleine zum Aufräumen. Also man müsste sagen, hier kommt ihr fünf, wir stellen eine Kiste Bier hin und es gibt Pizza, dann können wir aufräumen.
Ja, guter Punkt. Man weiß ja nicht, wie viele Leute er gefragt hat, ne, vielleicht. Vielleicht hat er auch nur sie gefragt, weil sie den meisten Dreck gemacht hat. Oder weil sie.
Also sehr wahrscheinlich in der Nacht davor, wirklich.
Interessant. Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, soweit habe ich nie gedacht, dass ich sie als Täterin gesehen habe. Jetzt gerade rattert da mein Gehirn in die Richtung, ja. Scheiße. Das nervt mich jetzt. Gibt es noch Wortmeldungen? Irgendwo hat jemand gerufen.
Vielleicht zusätzlich noch.
Da hinten ist die Lösung präsentiert worden. Der Mantel, mein Mantel weiß es.
Vielleicht zusätzlich noch zu der Geschichte. Ihr hattet ja eben gesagt, dass dieser Branson einen schwarzen Gürtel in Hapkido hatte. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass er dann, wenn er kurz hinter das Haus geht, dann von einer Einzelperson überwältigt und irgendwo ohne Aufsehen zu erregen, verbracht wird.
Also naja,
das halte ich auch für eher schwierig. Also, wahrscheinlicher halte ich es dann schon, wenn er da irgendwie in der Nacht vielleicht unter Drogeneinfluss dann vielleicht ein bisschen leichter hätte überwältigt werden können.
Das ist möglich. Ne? Man muss natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, dass schwarzer Gürtel automatisch heißt, dass jemand irgendwie sich verteidigen kann. Ich habe das häufig in diversen Kampfsportszenarien erlebt, dass Leute in der Halle sehr, sehr gut sind im Rahmen des Regelwerkes, im Rahmen des ich weiß, was auf mich zukommt und was zurückkommt, aber dann im richtigen Leben sich nicht wehren können, weil das einfach eine andere Situation ist, als zu wissen, wenn ich falle, falle ich auf weichen Boden und der andere hält die gleichen Regeln ein wie ich und so, ne? Also, und Hapkido ist halt, wie gesagt, so ein Sport, der eher so,
Es klingt auf jeden Fall wie so eine Kürbissorte oder so.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt wollen würde, dass mein Kind sich wehren kann, würde ich es nicht in den Hapkido-Kurs schicken, sagen wir es mal so.
Ja, ich weiß es nicht so genau. Ihr?
Da vorne wurde der Fall gelöst, wurde großspurig behauptet. Ja.
Wo denn jetzt?
Ja.
Ah, oh hier, guck mal.
Gelöst haben wir nichts, nee.
Ach so.
Also wir sind auch eher bei der Freundin, und zwar auch die Theorie, Abend bei der Party umgebracht worden ist. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Aber kann sein, dass die dann am nächsten Tag doch zum Saubermachen war, um die Spuren zu verwischen.
Um die Spuren zu verwischen, ja.
Genau.
Also was interessant ist tatsächlich, dass seine Familie tatsächlich seit dem 10., also einen Tag vorher, vor dem Verschwinden, nichts mehr von ihm gehört hat. Und man den 11. immer als Verschwindedatum nimmt, gegen 15 Uhr, weil Jenna das eben ausgesagt hat. Also ist diese Theorie, die ihr alle habt, hier vollumfänglich, die könnte insofern stimmen, weil vorher ein Tag schon Funkstille war zwischen ihm und seiner Familie. Ne?
Und wenn es auf der Party gewesen ist, wir wissen alle, wie Partys ablaufen, Drogen, Alkohol etc., wäre ich schon mit, dass der da weg ist.
Du darfst mich gerne mal einladen, wenn du nochmal feierst.
Gerne, kein Problem.
Immer spannend bei uns.
Ja, ich finde es gut, dass hier mal so ganz andere Theorien rausgekommen sind, weil wie gesagt, die habe ich, das fuckt mich richtig ab, dass ich die übersehen habe.
Ja, jetzt kommt die Leopardenfraktion.
Geil. Also, wie gesagt.
Warte, kannst du mal bitte einmal schnipsen für den Mantel, oder für die beiden Mantel?
Ich finde es so geil, dass ihr die angezogen habt. Ich vermisse meinen Leopardenmantel schon sehr, sehr lange. Der hat mir immer sehr gut gestanden und sehr gute Dienste geleistet. Ich jetzt, wo ich euch so sehe, muss ich mir noch mal einen kaufen. Nachher logge ich mich auf Amazon ein und guck mal, was ich finde.
Eine Frage stellt sich für mich noch dabei. Und zwar die Freundin. Hatte die vielleicht irgendwelche Kontakte, irgendwelche Zusammenhänge zu dem Nachbarskind? Dass das vielleicht der Beweggrund sein könnte, dass sie halt eben damit zu tun hatte.
Das ist auch eine gute Frage. Das wurde zumindest niemals öffentlich kommuniziert. Das kann natürlich sein, ja. Aber das ist nichts, wo ich Kenntnis drüber habe. Aber auch interessant, dass sie vielleicht geholfen haben könnte, das zu vertuschen. Dass da also quasi eine doppelte Zange gibt, also der Nachbar und die Freundin jetzt.
Jetzt kommt, glaube ich, eine massiv heroische Tat.
Boah.
Alter. Kamera! Super 8, Super 8, Super 8! Und Action!
Ich habe gerade durchaus erotische Gefühle für dich.
Wir fühlen es in der Luft, Fabian. Hammer. Bekomme ich deinen Mantel auch? Nein, war Spaß, alles gut, behaltet ruhig. Nein, war nur Spaß. Ja, okay. Ja, cool. Gibt's noch weitere Theorien, Leute?
Trifft sich aus zwei Gründen sehr gut. Mir war nämlich kalt und er ist schön warm.
Du siehst ein wenig wie so ein gefährliches Tier von hier aus. Digga, das war jetzt wieder zu viel, weißt du? Lass die Witze mal gut sein, wo sie...
Ich beiße nicht
fest. Und dann wirft er mir seit Jahren vor, ich mache schlechte Witze. Merkt ihr was?
Ja. Also Daniel ist der Flachwitzkönig.
Ja, er zählt doch die Krone, genau, sie hat recht.
Nee, aber das
King,
ist...
Wie heißt er? King
Louis, du bist auf jeden Fall ein Held, ein verdammter Held. Ja,
Fabian. Ja, aufräumen nach Partys ohne Pizza und Getränke. Ich habe gehört, es gibt auch Umzüge ohne Pizza und Getränke, mein Bester, ne? Aber nix für ungut.
Ich habe Orangensaft zu trinken bekommen bei diesem Umzug.
Immerhin, war der noch gut?
Der war nicht mehr gut, ich habe mich übergeben danach. Das war einer der Momente, wo ich dich so verflucht habe, wirklich so verflucht. Wir haben da schon zusammen gewohnt, ich bin um 1:30 Uhr nachts nach Hause gekommen und El Senor sitzt so unschuldig in der Küche. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Also es gibt wenige Momente, wo ich den Daniel wirklich gehasst habe, seit wir uns kennen.
So flauschig, ja.
Also ich darf mich daran nicht erinnern, sonst steigt die Wut wieder in mir auf.
Das sagt der seriöseste Mensch hier im Saal oder in der Open-Air-Arena. Okay, keine Theorien mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter mit der nächsten Folie. Bevor wir hier zum Ende kommen, haben wir noch eine kleine Verlosung. Dürften wir nochmal Sina bitte nach vorne bitten? Sina, schon mal vielen lieben Dank fürs Filmen. Hat das einigermaßen geklappt? Cool, danke.
Danke auch von Dankeschön. Mir, dass du dich bereit erklärt hast.
Ja, sehr cool. Sina, wir bräuchten dich nochmal ganz kurz. Und zwar haben wir so ein bisschen so Merch mitgebracht und wir machen das als Gewinnspiel. Und zwar folgendermaßen. Ich schreibe jetzt gleich, was denn?
Daniel hat sich das überlegt, ne? Also wenn das jetzt furchtbar
ist. Aber du hast gesagt, es wäre cool.
Ich weiß nicht,
von der Rede. Angelogen. Also wir machen es jetzt einfach so rum, wenn es uncool ist, sagt mir das nicht. Pass auf, ich schreibe jetzt gleich in meinen Kalender da hinten eine Zahl zwischen 1 und, du kommst aus Leipzig, sag mal irgendeine Zahl.
85.
eine Zahl zwischen.
Sag die Zahl bitte nochmal mit sächsischem Dialekt. Nein,
also eine Zahl zwischen 1 und 85. Nein. Irgendeine. Und 10 von euch, da bitte ich mal ein bisschen um eine rege Teilnahme eurerseits. Nur nicht so verschlafen sein um die Uhrzeit.
Das ist auch spät dann.
Ja. Ist spät. Ihr sagt 10 unterschiedliche Zahlen. Also 10 von euch kommen dann insgesamt dran. Die Zahl, die am nächsten dran ist, bekommt ein bisschen Merch mit nach Hause. Sina, könntest du dir vorstellen, die Moderation hier so zu machen? Super, vielen Dank. Warte mal. Okay, warte.
Der Leopardenmantelmann bekommt auf jeden Fall auch was Merchiges geschenkt als Dankeschön dafür. Auf jeden Fall, das kann nicht unbeantwortet bleiben, diese großzügige Geste. Ich trage dich immer im Herzen.
Steht dir auch sehr gut. Also,
trage dich immer im Herzen, bis ich sterbe, Bruder. Auf jeden Fall. Steht mir gut, ne? Ich küsse deine Augen und was du willst.
Okay. Ja, sag ich ja. Ja, ist so.
Aber Daniel ist eher so der
Schneeleopard. Nein, ja, so schwarz, irgendwie schwarz-weiß, was Cooles. Oder nicht?
Ja, ich weiß nicht. Also, du bist.
Wieso erzähl? Warum muss das ein uncooles Tier
weißt
sein?
Weißt du, was du bist? Nein, du bist ein Luchs. Mit diesen kleinen, weichen Pinselöhrchen. Das ist.
Weißt du, wenn ihr jetzt T-Rex gesagt hättet, hätte ich gesagt, okay, passt nicht hundertprozentig, bisschen ausgestorben und so, okay, aber ich mag Luchse schon, also das schon, aber ist irgendwie trotzdem nichts gegen hier sowas.
Es gibt nur einen König im Dschungel, das ist halt.
Da haben wir, merkt ihr? Kim Jong Fabian schlägt wieder zu. Bam. Okay, Sina, auf dich ist wenigstens Verlass. Jetzt müssten sich 10 von euch melden, die Lust haben, daran teilzunehmen. Sina, vielleicht sagst du mir die Namen und die Zahlen. Also so, ihr jeweils, wenn ihr dran gekommen seid.
Kati, die 7.
Kati sagt 7.
Notiert.
Okay.
57.
Dann musst du deinen Namen nochmal sagen. Uta, ach stimmt, sorry.
Ich bin so schlecht mit Namen.
Michelle, 19.
Spannung ist unerträglich, Daniel.
Das siehst du mal. Ja. Und dann sagt er, es wäre ein schlechtes Spiel.
Ich find's gut. Ich halte es kaum aus vor lauter.
Carina, 37.
Wie war dein Name, Entschuldigung?
Carina.
Ja.
Ich glaube, du bist nah dran.
Ja.
Anna, 72.
Tja, Fabian, hast du auch einen Taschenrechner dabei, du?
Ja, ein Handy habe ich.
Jetzt, das ist ein Leopard auf deinem Display.
Martin, 35.
Martin, als
Martin
Veranstalter bist du ausgeschlossen.
Du bist ausgeschlossen.
Martin gilt nicht. Sorry.
Nein, natürlich nicht.
Wir haben dich lieb, 66. Aber das geht nicht. Pia?
Und die 66.
Okay, ist notiert, Pia.
Hört sich ein bisschen an wie Lotto hier.
Ah ja.
Auf jeden Fall.
Ist auch ein bisschen so, glaube
Verena,
ich.
Verena, die 53.
Okay.
Könnten auch alles Profile auf der
Wie viele haben
sein.
Wir denn jetzt eigentlich? Ich habe nicht mitgezählt.
Warte mal, Verena, Martin, 53. 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch 3.
Alles klar. Claudia, die 12.
Wie war dein Name?
Claudia.
Claudia, 12. Okay. Was?
Sergei, 63.
Sergei, 63. Okay. Eine noch, Sina, das ist jetzt
Moment.
Hart. Ja, das ist jetzt mies, ne?
Sarah und ich nehme die 16.
Okay. Fabian, liebster Kumpel, möchtest du vielleicht einmal das Ergebnis verkünden? Solltest du zu dieser Zeit trotz deiner Nullpunkte Mathe-Abi noch in der Lage sein, zu schauen, welche Zahl am nächsten dran ist?
Also Zahlen lesen kann ich dann doch noch.
Auch, kannst du subtrahieren? Okay. Ich pack dann schon mal aus.
Ja. Wer ist denn da am nächsten dran?
Das Ach, bloß, du kannst meine Schrift.
Ja, das sind halt zwei, die genau gleich dran sind. Da muss man ein Stechen machen. Nee, warte mal, da. Ah, nein, es gibt einen klaren Sieger. Verena. Verena 53.
Verena, alle mal Applaus für Verena. Vielen lieben Dank. Verena, möchtest du lieber einen Turnbeutel, ein T-Shirt in Größe XL, Bierdeckel oder eine Tasse haben? Würde ich auch nehmen.
Ey, Leopardenmann, willst du eine Tasse haben? Ja? Cool. Du kriegst ein T-Shirt, weil du so geil gefilmt hast. Ja.
Dankeschön.
Welche Farbe willst du haben? Ja, alles klar. Einmal fetten Applaus für Sina. Dankeschön. Ja, Leute.
Ja, ich Spaß damit.
Ja, Leute, sind wir fertig oder haben wir noch was?
Ja, sind wir fertig. Also wir könnten, wie gesagt, noch darüber sprechen, was du für ein haarsträubend schlechter Freund bei diesem Umzug warst, aber ansonsten habe ich, nein, das ist vergeben und verziehen, aber ja. Ansonsten, du hast ja das im Laufe unserer Freundschaft mehrfach wieder gut gemacht und bewiesen, dass du ein unglaublich guter, loyaler und toller Freund bist, nicht zuletzt dadurch, dass du dich so gut an diesem Podcast beteiligst und das mit dir einfach so wahnsinnig viel Spaß macht und wir auf dieser geile Reise sind und vor so geilen Leuten vor dieser geilen Kulisse einfach live Unsinn erzählen dürfen. Das ist,
Leute, ich sag's euch, wie es ist. Bevor es heute Abend den zweiten Kniefall gibt, sagen wir lieber Tschüss. Danke fürs Dasein und kommt gut nach Hause. Ciao.